Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates. Werte verbinden. Der neue Weg, Fach- und Führungskräfte nachhaltig für sich zu gewinnen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen. Und schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir über Entscheidungen leicht gemacht. Jetzt mal ehrlich, wer entscheidet schon gerne? Spüren wir nicht gerade jetzt, dass es in einigen Unternehmen nicht weitergeht? Entscheidungen werden auf die lange Bank geschoben. Innovationsstau und die Digitalisierungsmüdigkeit sind hinderlich für den Unternehmenserfolg und für die Volkswirtschaft. Entscheidungen fällen ist die eine Sache, die andere auch, diese konsequent durchzuziehen und umzusetzen. Um Entscheidungen leichter zu fällen, habe ich Dr. Johanna Dahm zum Hidden Candidates Podcast eingeladen. Als Führungskraft, Change Managerin und Organisationsentwicklerin wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Dr. Johanna Dahm berät als Entscheidungsexpertin Hidden Champion und globale Unternehmen, dazu die öffentliche Hand. Im Zentrum stehen dabei immer Entscheidungen und Vertrauen als Basis der Handlungsfähigkeit von Mensch und Organisation. Darüber hinaus ist sie Buchautorin. Hallo Johanna!
Hallo lieber André, bei dir scheint schon die Sonne, sehe ich.
Ja, mit Regen dabei, mit Regen dabei.
Dann gibt es Regenbogen, ist auch schön, hör mal.
Ja, Vorstellungsrunden gibt es bei Hidden Candidates Podcast nicht mehr, aber ich stelle einfach mal eine persönliche Frage. Was möchtest du als nächstes lernen?
Du, ich habe mit so einer ähnlichen Frage schon gerechnet. Was ich gerade, worin ich mich übe, ist, verschiedene Dinge tatsächlich gleichzeitig zu machen, also Multitasking, ja. Also laufen, aufs Handy gucken und dabei einen Podcast zu hören und alles drei gleich zu koordinieren, ohne gegen jemand anders zu laufen, das wäre schon mal schön. Also du siehst, ich versuche mich in Paralleluniversen zu bewegen, ja, und kann mich aber noch nicht so richtig entscheiden, ob das so eine gute Idee ist. Aber ich arbeite.
Ja, ich arbeite. Okay. Ich habe ja gehört, vielleicht ist es ja auch nur ein Mythos, dass Multitasking nur Frauen können, ne? Also Männer, ich kann es nicht.
Tatsächlich sehe ich momentan viele Männer, die laufen und aufs Handy gucken und ich muss denen immer ausweichen. Insofern würde das zumindest mal die These stützen. Ich denke, wir arbeiten gerade alle an diesem Thema, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Tatsächlich war es so, dass ich als Kind schon Kassetten, du kennst noch diese kleinen.
Ja, ich kenne die noch, ja.
Du weißt auch noch, Doppelkassettendeck, ne? So mit vier gleichzeitig Elmar Hörig und so weiter, ja. Und ich habe also tatsächlich gelesen und Kassette gehört. Okay. Und meine Eltern haben immer unterstellt, ich könnte das nicht und haben mich dann gefragt, was hast du denn als letztes gelesen? Und dachten immer, ich würde reinfallen. Also ich könnte nicht wiedergeben, was ich gelesen habe. Ja. Aber konnte ich wohl. Ich bin Einzelkind, sie hatten keinen Sohn, den sie hätten parallel fragen können. Ich konnte die Frage zumindest richtig beantworten. Ob jetzt das tatsächlich schon eine wissenschaftliche Grundlage und Antwort auf deine Frage ist, weiß ich nicht. Bei mir hat es soweit funktioniert. Ich versuche mich jetzt mal an drei Dingen gleichzeitig. Mal gucken.
Aber du hast dich ganz klar entschieden dazu. Und das ist ja dein Thema Entscheidungen. Und oftmals fallen die Entscheidungen ja sehr schwer. Gerade, ich habe ja gerade im Vorspann das auch erzählt, dass es auch in der Wirtschaft doch irgendwo einen Ruck doch mal geben sollte, dass wir endlich mal wieder entscheiden. Warum haben die Menschen so Schwierigkeiten damit, sich zu entscheiden?
Du verlangst jetzt schon wieder so viel von den Menschen. Also diese Qual der Wahl ist tatsächlich, das habe ich ja für mein Buch Die Entscheidungsmatrix auch recherchiert, ist ein Thema, das begleitet Menschen seit Menschengedenken. Ich habe im mittelalterlichen Quellen tatsächlich Stellen gefunden, bei Wolfram von Eschenbach und so weiter wird den Leuten nichts sagen, macht aber nichts, da laufen also tatsächlich Mägde auf den Markt und sagen angesichts eines neuen Marktstandes, was, jetzt gibt es schon wieder mehr Angebot, also anstatt sich zu freuen, dass da ein neuer Anbieter ist, sagen sie, oh, jetzt haben wir ja schon wieder mehr Qual der Wahl. Und das ist dann tatsächlich im Mittelalter so weit gegangen, dass sie dann tatsächlich Auswahlhelfer vorausgeschickt haben, um die die Verhandlungen zu führen. Also wo gibt es die günstigeren Tomaten, wo gibt es die schöneren Kartoffeln, stimmt da das Preis-Leistungs-Verhältnis? Der Wahlhelfer ist dann zurückgekommen, hat ihm gesagt, du gehst bitte nur zu dem Stand und zu dem, damit der Einkauf schneller ging. Jetzt projizier das mal heute auf deinen Supermarkt. Jedes Mal, wenn du in den Supermarkt gehst, mehr Nudelsoßen, mehr Joghurt. Und hilft dir das am Ende wirklich? Ja, wenn du deine zwei, drei Nudelsoßen und Joghurts dann tatsächlich hast, dann findest du die vielleicht irgendwann nicht mehr, du tust dich schwerer, der Einkauf dauert länger, ja, Parkplatzgebühren höher. Und also insofern, es ist allein schon aufgrund des Überangebotes natürlich schwierig, heute eine Auswahl zu treffen. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben weniger Zeit für das alles. Dann ärgern wir uns, dann kommen die Emotionen dazu. Dann müssen wir uns natürlich noch mit Leuten abstimmen. Wir müssten im Supermarkt mal jemand fragen, wo ist denn was? Da kommen wir uns noch so ein bisschen blöd vor. Männer machen das ja ungern, habe ich gehört, jemand anders um Rat zu fragen, nach dem Weg zu fragen und so. Naja, und insofern, es fällt uns halt einfach immer schwerer, Entscheidungen zu treffen. Und vom Management haben wir jetzt noch gar nicht getroffen. Das betrifft ja erstmal nur unseren Alltag.
Ja, aber Management sind ja auch nur Menschen, ja, die täglich nur Entscheidungen und auch ihren Tagesbedarf ja auch irgendwo decken sollten, müssen. Ja, und das wird natürlich schwierig. Benötigen wir denn eine Strategie,
Also das jetzt ist,
Johanna?
Management sind auch nur Menschen, das ist momentan so, aber mal gucken, was ist, wenn dann neben uns auf einmal der Roboter noch sitzt, ja, der
Ja,
Humanoide, und mal gucken,
ja.
wie der entscheidet, weil der hat ja die ganzen Informationen schon, mal schauen, wie der entscheidet. Und das ist dann die Frage, brauchen wir eine Strategie zum Entscheiden? Meines Erachtens schon, ja. Weil durch die ganzen Entscheidungshelfer, die wir ja inzwischen haben, künstliche Intelligenz, wir haben jetzt die Chatbots und so weiter, haben wir ja noch mehr an Informationen zur Verfügung, die uns ja Entscheidungen vorwegnehmen im Sinne von, naja, mal die Grund- oder die Vorauswahl treffen. Jetzt haben wir da so drei Entscheidungstypen von Menschen, die kennst du auch alle. Lass uns die kurz aufzählen. Wir haben die Leute, die haben Fear of Missing Out. Also die haben Angst davor, überhaupt irgendwie so eine Information zu verpassen. Also die werden in die Roboter reinsprechen und noch mehr Informationen suchen und so weiter. Kennst du aus den Ämtern und Behörden, vielleicht auch von deinem Arbeitgeber oder früheren Arbeitgeber, sind die Leute, die Sachen ausdrucken, ne? Da noch mal eine Statistik und hier noch mal vielleicht Idealo, Preisvergleich und so weiter befragt, ja, Fear of Missing Out. Dann gibt es die anderen, Fear of Best Information, also FOBO, ja, also hier sind die Rosinenpicker, die wollen den besten Preis für den maximalen Output, ja, die suchen sich zu Tode. Und dann gibt es auch die Leute, die wollen eigentlich gar keine Entscheidung treffen, die lassen Entscheidungen treffen, gerne auch die KI. Die lehnen sich jetzt schon zurück und sagen, oh, das macht ein anderer, ja, die findest du oft im Management. Ja, weil sie sich ja mit keinem verscherzen wollen. Die wollen auch ihren Job nicht verlieren. Die wollen eigentlich Karriereleiter immer nur so hochgetragen werden. Möglichst mit den besten Entscheidungen, die aber keinem wehtun. Und die haben wir momentan im Management. 9 von 10 Leuten sagen das auch ganz offen. Die sagen, ich tue mich schwer. Das ist alles zu komplex. Die Herausforderungen sind zu groß. Es geht auch viel zu schnell. Und ehrlich gesagt, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe, bin ich doch draußen. Habe ich
Genau.
mir mit allem verscherzt. Und das Gehalt, was ich verdiene, ist zwischen einem Kredit fürs Haus, vielleicht dem Kredit für den Urlaub. Dann habe ich hier zwei Autos drauflaufen. Ich habe zwei Kinder in der Ausbildung. Das heißt, sie müssen im Grunde dieses ganze Rad am Laufen halten und dürfen sich es mit niemandem verscherzen.
Das bringt das Unternehmen als Organisation aber nicht weiter. Das heißt, wenn ich immer Vorsicht im Management irgendwie walten muss, ich, Achtung, es geht ja auch um meine eigene Person, sondern es
Natürlich.
geht ja, aber ich habe ja im Endeffekt habe ich ja einen Vertrag, wo ich sage, ich möchte dem Unternehmen dienen, möchte das voranbringen, also führen als Geschäftsführer, als Vorstand, ja, aber selber sind meine inneren Ängste, wenn ich jetzt eine falsche Entscheidung treffe. Ist es so, dass wir die Mutigen im Endeffekt gar nicht mehr da haben im Management? Die voranschreiten, sagen, es ist mir egal, ja, ich mache das jetzt einfach, ja. Das sind doch keine Visionäre dann mehr,
Ja, das ist
oder?
eine ganz tolle Frage und auch eine diffizile Frage, die du stellst. Auch mit einer berechtigten Kritik da drin. Wo sind die Visionäre vorantreiben? Da schwingt ja schon diese Unterstellung mit. Haben wir da überhaupt noch Veränderungspotenzial? Meine Gegenfrage ist, ist ein Unternehmen eigentlich dazu da, überhaupt so viel Veränderung zu betreiben? Ist das eigentlich dauernd so ein sich verändernder Organismus? Oder geht es in einem Unternehmen nicht erstmal um einen Systemerhalt? Ja, weil ist ein Produkt oder eine Dienstleistung so weit, dass sie im Regelbetrieb produziert wird und die ganzen Menschen drumherum in eine Organisationsstruktur gebracht, dass die Mitarbeiter sich gegenseitig zuarbeiten, Entscheidungen eigentlich eher getroffen werden, dass der Regelbetrieb erhalten bleibt, ist ja mit Veränderung gar nicht so weit her. Never change a running system. Ja? Und solange dann auch noch die System, das Ökosystem drumherum, also die Kunden, die Dienstleister und so weiter, alle innerhalb dieses Regelbetriebs gut laufen, ist ja nicht wirklich so viel Veränderungsbedarf. Kleine Anpassungen, Preisanpassung, vielleicht fällt mal irgendwie ein Lieferant weg oder so. Eigentlich läuft doch alles ganz gut. Die Entscheidungen im Management sind immer nur Anpassungen zugunsten des laufenden Regelbetriebs. Jetzt guckst du natürlich auf den jetzigen Zustand. Pandemie, Krieg, Handelsembargo, die großen Märkte fallen weg. Wir haben auf einmal Automatisierung, Digitalisierung, Fachkräftemangel und so weiter. Sagst du, Moment, wo sind denn jetzt die Entscheider? Und da hast du völlig recht. Unsere Entscheider haben das Entscheiden zugunsten eines rapiden, einer Disruption, einer Auflösung bestehender Businessmodelle völlig verlernt. Beziehungsweise ich sage, sie haben es nie wirklich gelernt. Und da haben wir natürlich jetzt ein großes Gap.
Genau. Und es ist in der Vergangenheit sind sehr viele Fehler sehr wahrscheinlich gemacht worden. Und diese Aufholjagd, nenne ich es mir einfach mal, im Management, ja, da müssen wir natürlich schon PS-starke Pferde haben im Grunde, ja, und noch mehr dazu, um das eventuell aufzuholen, wenn wir es überhaupt aufholen können, wie du jetzt du gerade sagtest, weil so viel Veränderung tut auch, kann auch nicht gut tun. Ja, aber dass sich etwas bewegt natürlich. Und wir reden über Arbeitskräftemangel reden wir. Und ich sage immer, das ist auch teilweise hausgemacht. Hätten die Unternehmen in den 2000er Jahren vernünftig ausgebildet oder überbetrieblich mehr ausgebildet über den Bedarf, hätten wir nicht so große Probleme heute. Ja, aber das können wir ja nicht mehr wettmachen. Ja, diese 20 Jahre, sage ich jetzt mal einfach, die dann irgendwo verschlafen wurden. Ja, aber wie können denn jetzt Entscheider da besser vorgehen? Hast du da eine Formel für?
Also das Erste, was du natürlich ansprichst, ist ja klar, diese Rückschau ruhig betreiben, ohne hätte Fahrradkette, ja, sich zu verlieren. Also ruhig mal die Rückschau zu betreiben und zu sagen, was lernen wir daraus? Also worin unterscheiden sich Old Economy von New Economy? Also können wir damit weitermachen, so ein Minimal-Maximal-Prinzip zu fahren? Also immer nur auf Kosten-Nutzen zu gehen und zu sagen, naja, wir bilden gerade genauso viele Leute aus, wie wir brauchen und nehmen uns davon dann nochmal die Elite und alle anderen sind uns quasi egal. Falsch. Wir brauchen jetzt tatsächlich lernende Organisationen und nicht nur die jungen Leute werden ausgebildet und danach laufen die Leute einfach immer weiter, sondern Lernen ist quasi der Hauptjob. Ne? Ja, also ich durfte jetzt in 2, 3 Organisationen tatsächlich auch arbeiten, wo zumindest mal 20% deiner Arbeitszeit als Lernzeit deklariert waren und sogar in deinen Zielen fest verankert waren und deine Lernerfolge tatsächlich auch mit einem Bonus verknüpft waren. Ja, das ist ja schon mal ein wirklicher Fortschritt. Und damals, als ich dort noch angestellt war, tatsächlich auch ein frühreifes System sozusagen. Ja? So hätte ich also gerne, dass man mal jetzt zumindest beginnt, auch im deutschen Mittelstand zu sagen, nein, wir arbeiten und überarbeiten nicht 100 und 120% und das Lernen machst du halt dann in deiner Freizeit, wenn du Bock hast. Liest du mal noch so ein Buch, sondern Lernen gehört zur Arbeitszeit. Das ist schon mal wichtig. Eine Organisation muss sich als lernende Organisation begreifen und zwar unabhängig davon, ob du jetzt 18 bist und in der Ausbildung oder ob du 48 bist oder 58. Ja, das ist schon mal ein erstes. Ein zweites ist, denke ich, zu sagen, wir verabschieden uns jetzt wirklich von der Old Economy und trauern ihr auch keine Tränen mehr nach, weil wenn wir uns im Wettbewerb mit, und da müssen wir gar nicht nur bis China gucken, ja, also da können wir auch mal nach Israel gucken, da können wir auch mal nach Polen gucken, da können wir auch mal in andere ganz benachbarte Länder gucken, zu sagen, wenn wir tatsächlich Innovationskraft behalten wollen, und nicht mehr Land der Dichter und Denker sein wollen, dann müssen wir einfach kooperieren. Wir müssen strategische Partner finden. Die Marke Made in Germany ist schon lange nicht mehr Made in Germany. Daran können wir uns auch nicht mehr festhalten. Ja? Alte Werte gut und schön. Wir müssen neue Werte aufbauen. Was können die sein? Ja? Und dann auch mal zwischen alt und jung und verschiedenen Ländern und verschiedenen Innovationen uns einfach besser austauschen. Da ist Deutschland noch nicht so weit, wie ich es gerne sehen würde. Also dieser Austausch. Ja? Und das Dritte dann einfach zu sagen, wie können wir auch Entscheidungskultur in die Organisation bringen? Ja? Also ist es immer nur Command-Control? Ist es Top-Down? Muss ich dann immer, weißt du, diese in der Führungsriege muss erstmal eine Entscheidung getroffen werden, dann muss die ausgerollt werden. Also kann ich nicht einfach mal sagen, hey, macht einfach mal und schaut, was draus wird. Weißt du, so diese Initiation und aus Fehlern dann lernen, dann ist vielleicht irgendwas erstmal 80% und nicht mit diesem Ingenieursanspruch der 120%, ja, sondern dass man auch mal sagt, okay, wir haben jetzt 80% erreicht, was können wir denn noch tun, damit die restlichen 20% auch erreicht werden? Dieses Experimentieren sollte meines Erachtens den Fehler auch als Wort ersetzen, ja, dass wir wegkommen von diesem perfektionistischen Anspruch.
Das ist ja interessant. Gehört Mut zu. Da gehört einfach Mut zu. Ja, da muss ich einfach mal deine Worte jetzt mal eben kurz sacken lassen. Und dass man einfach mutig vorantritt und sagt, jetzt machen wir auch einfach mal. Ne? Und dazu habt ihr auch ein Buch geschrieben. Ne? Das hast du mit mehreren Menschen, glaube ich, zusammengeschrieben. Ja? Erzähl doch mal über dieses Buch.
Das ist lieb, dass du danach fragst. Und ich glaube, du spielst an auf den Atlas der Entscheider. Zufällig habe ich natürlich jetzt gerade ein Exemplar.
Jawohl.
Der Entscheider, das ist jetzt der erste Band aus dem Atlas der Entscheider, ist tatsächlich jetzt eine Buchreihe geworden. Der erste Band, Inspiration für entschlossene Menschen und Macherinnen. Also tatsächlich ein Sammelband, 35 Geschichten von Selbstständigen, von Gründerinnen und Gründern, auch von Angestellten, die gesagt haben, einfach mal, ich erzähle mal die Geschichte, privat, beruflich, persönlich die beste Entscheidung meines Lebens. Da sind auch Geschichten drin von Menschen mit Migrationshintergrund, Iranerinnen, Ägypterinnen, Koreaner und so weiter. Also wirklich auch rührende Geschichten, auch Menschen, die auf dem zweiten Bildungsweg auf einmal eine ganz tolle Karriere oder ein Unternehmen aufgebaut haben. Auch Menschen, die aus dem Burnout kommen oder gefeuert worden sind, ihren Arbeitsplatz in Corona verloren haben, auf einmal ein digitales Business aufgebaut haben. Gezwungenermaßen, denn oft ist es ja so, dass wir eine Entscheidung leider erst unter Druck treffen. Ne? Also dann, wenn das Bedürfnis größer ist als das Bedenken, ja, das ist so diese Waage, ja, wenn Bedenken größer sind als das Bedürfnis, treffen wir keine Entscheidung. Und da sind so ein paar wirklich tolle Geschichten drin. Wir haben ein Band 2 geschrieben, der jetzt im Mai herauskommt, wo wir Modelle daraus ableiten. Ja, also wenn dann die Leute einfach auch sagen, naja, aber ich bin ja jetzt nicht aus dem Einzelhandel, ich bin ja jetzt nicht aus dem Konzern, wie kann ich das denn jetzt auf meinen Lebensweg oder auf meinen mittelständischen Betrieb übertragen? In Band 2 entwickeln wir die Modelle daraus. Also dort wirst du Skizzen sehen, Pfeildiagramme, Kreismodelle und so weiter. Dann mal sagen, aha, okay, eine Personalentscheidung, wie treffe ich denn? Eine Teamentscheidung, wie lässt sich die denn treffen? Weil oft werden wir jetzt angefragt, gerade für dieses Thema agile Teams, wie lässt sich damit entscheiden? Wie lassen sich Entscheidungen schneller, besser treffen? Ja? Damit es nicht so diese Kreise zieht, weißt du, nochmal vertagen, nochmal auf die nächste Managementagenda und so weiter. Das wirst du darin finden und tatsächlich haben wir schon den dritten Band geschrieben, der im September rauskommen wird. Jawohl, cool.
Ja.
Und das ist nochmal sehr, sehr spannend, weil wir diesen Band dann genannt haben, Entscheiden wie die Profis, Bewältigung von komplexen und eben auch dynamischen Situationen. Und da geht es vor allen Dingen um dieses Thema unter Stress in dieser VUCA-World jetzt tatsächlich Entscheidungen. Weil das fehlt mir einfach, dass wir jetzt uns alle so zurücklehnen und sagen, wir können ja gar nichts entscheiden. Das kennst du aus den Unternehmen, die du berätst, ja. Es ist ja alles so volatil und wir haben alle Angst. Und jetzt machen wir erstmal gar nichts.
Genau.
Und Wir sagen, nein, es stimmt nicht. Du kannst auch in diesen Situationen Entscheidungen treffen und jedes Mal, wenn ein Wissensbaustein dazukommt, kannst du auch entweder wieder neu entscheiden oder diese Entscheidung korrigieren. Das ist uns wichtig. Und wie man das macht, das steht in diesem Buch.
Ja, ich bin ja auch ein Freund von interdisziplinären Verhalten, dass man sich in
Ja.
anderen Unternehmen reinfuchst. Wie machen andere Branchen das? Kann ich nicht etwas mitnehmen? Ich muss es ja nicht kopieren. Also ich muss ja kein Copycat jetzt unbedingt machen, ja. Aber da ich sage, ich nehme eine Essenz raus und ich kann von vielen anderen Menschen, von Branchen, von anderen Berufen, kann ich so viel mitnehmen für mein eigenes auch. Ich finde das immer phänomenal und ich finde das ein super Ansatz dann auch, dass man sagt, wie geht weiter? Ihr habt im Endeffekt erstmal die Hülle als solches, wo die Geschichten erstmal erzählt werden, die sicherlich auch bewegen dann auch, ja, und sagen, wie kann ich es denn auch umsetzen? Weil dann fehlt es ja im Endeffekt, wenn ich den Mut gefasst habe, ja, wie mache ich das eigentlich mit meinen Entscheidungen jetzt einfach? Und das ist doch genau dann die Idee, dass man das dann eben halt dann weiterentwickeln kann, ja,
Ich finde
und
es toll, dass du das so ansprichst, weil wir lesen ja in den Zeitungen zum Beispiel, und es ärgert mich immer so ein klein wenig, ja. Da heißt es dann immer entscheiden wie die Profisportler, ja. Und mich fuchst das ja immer so ein bisschen, ja, weil ich ja dann auch so ein bisschen Advocatus Diaboli bin und sage, aha, ich soll mich also jetzt auch dopen, ja. Ich soll also jetzt auch faulen, ich soll jetzt auch eine Schwalbe machen auf dem Spielfeld, ja, wie die Spitzensportler. Und bei uns, wir fragen wirklich die Leute, die Rettungssanitäter, wir fragen die Piloten, wir fragen die Leute, die wirklich Verantwortung haben für viele Menschen, die sich keinen Fehlgriff erlauben dürfen, die nicht faulen dürfen, die nicht betuppen dürfen, ja, die nicht mit Geld zugeschüttet werden, dass sie noch mal wie eine Diva aufs Spielfeld laufen, ja, auf die es wirklich ankommt, von denen Menschenleben abhängt, ja, und die, du wirst sehen, da sind tolle Interviews drin, wo wir dann auch mal selbst, wo mir als Herausgeberin auch der Atem stockte, wo ich dachte, oh wow, unter solchem Druck agieren die Leute und es geht in 98% der Fällen gut. Das würde ich gerne mal meinen Managern vorlegen. Ja, die sagen, ja, geht nicht, da sind wir in Urlaub, geht nicht, da ist die 38-Stunden-Woche, geht nicht, da haben wir erstmal einen Streik, geht nicht, da sind wir unterbezahlt und so weiter. Da fragt im Ernstfall kein Rettungssanitäter danach, weißt du? Das
Ja,
macht
ein
mich
schönes Beispiel.
stolz, dass ich diese
Ja,
Leute da drin habe, ja.
ein schönes Beispiel. Und du hast gerade gesagt, was dich so fuchst, das macht es so wie die Sportler. Ja, wir sehen ja nur die Leistung, die dann, ich sag jetzt mal einfach beim 100-Meter-Lauf, in den 90 Minuten beim Fußball, ja,
Ja.
whatever, was abgerufen wird. Aber welches Team dahinter steckt, ja,
Ja.
Physiotherapeuten,
Verdammt.
ja, dass Ärzte
Ja.
dahinter stecken, ein Coach, nicht nur ein Coach, Psychologen und so weiter, die auch die Mobilmachung, also das Mindset entsprechend auch immer frisch halten und gut
Ja.
halten, das ist
Ja.
ja auch nochmal wichtig
Ja.
dabei. Das
Ja.
wird sich also der Klein- und Mittelstand nicht leisten können, dieses Team, was dahinter steckt.
Genau.
Was aber vielleicht als kleines Team vielleicht auch wichtig wäre, wo ich sage, Mensch, ich komme momentan nicht weiter. Und wie du es gerade beim Einkaufen gesagt hast, dass die Männer nicht gerne fragen, ja, ich mache das selber. Ich bin doch selber Geschäftsführer. Und dann, und ich glaube, dann auch die Manschetten irgendwo abzulegen, mit, ich frage mal jemanden nach Rat, der sich eventuell damit auskennt,
Ja,
ja.
ja.
Ja, und auch diesen Ratschlag anzunehmen. Coaching kommt aus Amerika. In Anfang der 2000er Jahre ist die Welle dann auch rübergekommen. Ja, ich sehe sehr viele Coaches, aber die nicht davon leben können. Sag ich jetzt mal einfach sehr viele. Ja, es gibt auch gute, ja, die sicherlich einen Bestand dann haben. Ja, aber weil es noch nicht so stark angenommen wird, jetzt gerade explizit jetzt auf Deutschland jetzt mal.
Ja, also das ist ein Grund. Da darf ich aber auch mal in die Zunft nochmal zurückgeben. Es sind auch einige Laienprediger ja auch dabei, die meinen, sie hätten jetzt mal ein Buch über Entscheidungen gelesen und wüssten dann, wie man Entscheidungen trifft, mussten aber noch nie Entscheidungen treffen. Weißt du, also wenn ich mal mein eigenes kleines Leben angucke, ja, mal abgesehen davon, dass ich unternehmerisch viel Entscheidungen treffen musste und auch mit tollen Entscheidern zusammenarbeiten durfte. Weißt du, in den großen Konzernen, in denen ich gearbeitet habe, ich habe drei Sozialpläne mitgeschrieben, ja. Ich musste über 750 allein Außendienstler und Außendienstlerinnen, die lange, lange dabei waren und Experten waren in ihrem Job, ja, musste ich aufgrund von Patentverlusten und so weiter entscheiden. Da saßen Menschen vor mir, die in Tränen ausgebrochen sind. Also ich musste Standorte verlegen und so weiter und so weiter. Ich musste Produkte rausnehmen, ja, 15 Produkte in den Markt treiben. Also das sind Entscheidungen, da würde ich mal sagen, nicht jeder Coach, nicht jeder Berater hat das am eigenen Leib schon so durchlebt, ja. Also Entscheidungsformeln kannst du viele daher predigen, ja. Mhm. Und gesehen, ich meine, du und ich, wir sind auch 3x7, ja. Ich habe meine beiden Eltern gepflegt. Ich habe dafür meinen geliebten Job aufgegeben, also private Entscheidungen einfach mal zu treffen, ja. Von anderen Themen abgesehen, die sicherlich auch schwerwiegend sind. Manchmal denke ich auch, du brauchst die Kredibilität, um ein Executive Coach und Berater zu sein. Ja, du kannst einfach dann hergehen und sagen, ach ja, da ist sicherlich viel Geld. Dann bin ich das jetzt einfach mal. Der Schritt fordert auch Entschlossenheit und Entschlusskraft, die du aber auch wieder nachweisen musst. Ja? Und die geht dann nicht nur mit so einem Funnel, ja, ich zum Beispiel, wenn ich schon das Wort Funnel höre, kriege ich Krise. Ja,
Auch
mal wegen verschiedene Dinge, die dir da so versprochen werden, am Markt auch aktiv zu entscheiden und zu sagen, ich stehe hier mit meinem Namen, ich stehe mit meiner Marke. Weißt du, wenn manche meiner Kunden gerade, ich gucke gerade in die Gründung, weil ich sehr viel Gründungsberatung mache, ja, und ich bin ja bei vielen Dingen auch beteiligt. Wenn ich das falsch mache, dann stehe ich nicht nur mit meinem eigenen Geld in den Wiesen, sondern ich habe auch große Gründerpersönlichkeiten um ihre Chancen gebracht. Ja, also da möchte ich auch manchen wirklich raten, erst noch mal ein bisschen in die Schule des Lebens zu gehen.
Ja, ja, das sehe ich genauso. Du hast einen wunderbaren Satz gebracht im Buch, denn auch in Zukunft entsteht keine Veränderung ohne Entschluss.
Ja, da stehe ich auch wirklich hinter. Ja.
Ja. Eine Frage dazu ist, wollen die Menschen sich überhaupt Veränderungen? Du kennst sicherlich diese Comics, wo sie sagen, wollt ihr Veränderung? Und alle schreien ja, ja. Willst du dich aber im Endpunkt verändern, dann steht da vielleicht noch einer von 100. Ja, das ist das in unseren Genen so verankert?
Also wenn es ein Veränderungsgen gäbe, ein Führungsgen gäbe, ja, dann wüsste ich das als Ärztekind, ja, und dann wäre ich sehr reich, weil dann würde ich das klonen und allen implementieren, ja, das ist sicherlich schon mal eine gute Frage. Du weißt, dass ich mich im Umweltschutz engagiere, alle Einnahmen meiner Bücher fließen ja in den Umweltschutz hinein und Umweltschutz, wenn ich mit den Leuten darüber rede, sind alle dafür, aber der beginnt bei den anderen. Also die anderen sollen aufs Fliegen verzichten, die anderen sollen den Müll trennen, die anderen sollen kein Auto mehr fahren und die Chinesen vor allen Dingen, die sollen alles ändern. Wir in Deutschland sind einigermaßen clean, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Ja? Und insofern hast du recht, wir sitzen alle, wahrscheinlich ich eingeschlossen, in einer Komfortzone und von der wollen wir nicht so wirklich lassen. Ja? Und da hast du recht. Entscheidungen und Veränderungen beginnt nicht mit der Revolution, also mit dem großen Schritt, sondern in kleinen Schritten. Ja, also wirklich erstmal bei den Dingen anfangen, die mir nicht so wehtun, um zu gucken, ob das überhaupt geht. Ja, wie in der Küche einfach mal einen Tag vielleicht aufs Fleisch verzichten. Ja, und einen Tag mal auf die Milchprodukte verzichten und so weiter, so dass ich erstmal testen kann, macht mir das zu viel Angst, weil oft ist Angst der Grund.
Ja.
Wir haben es vom Kopf her alle verstanden, alle. Ja, was uns in die Bedenken bringt, ist die Angst, dass uns was weggenommen wird. Und das hat oft was mit unseren Kindheitsnormen zu tun. Wir sind alle groß geworden unter den gleichen Bedingungen. Wir haben Fleisch bekommen, wir haben Milch bekommen, ja, wir haben Eiscreme bekommen, wir haben Zucker bekommen und so weiter. Und da diese Zellen, die alle programmiert sind, jetzt auf einmal von einem auf den anderen Tag auf Mangel zu programmieren, geht nicht. Ja, deswegen einfach zu sagen, ach, es geht auch anders, schön. Ja, das wäre eigentlich das Programm, mit Lust und Liebe in die Veränderung zu gehen. Das wäre das Programm. Und nicht mit, du darfst jetzt nicht mehr. Ja.
Verbot ist immer schwierig. Verbot ist immer schwierig.
Mangel ist schwierig. Also bis auf Leute, die halt an der Askese irgendwas finden. Das sind Leute, die sich selber gerne noch bestrafen für irgendwas. Das gibt es natürlich auch. Ja. Aber ein Lustprinzip zu entwickeln daran, unserem Planeten was Gutes zu tun und zu verstehen, dass ich Teil des Planeten bin. Das wäre toll. Ja,
ja.
Eine Organisation, da das Stück. Guck mal, ich habe jetzt zum Beispiel verstanden, die Universitätsmensen, ja,
ja,
die haben sich zur Mehrheit dazu entschlossen, vegane Speisen anzubieten. Ja, weil die jungen Leute sagen, wir leben hier noch eine ganze Zeit, wir wollen einen gesunden Planeten. Da ist dieses Mindset eher gesund leben und nicht das Verzicht-Mindset. Ja, so kannst du da mal gucken. Ne?
Ja, also mit kleinen Schritten voran und dann immer nachhaltig. Das ist ja auch so bei den, egal was man macht, ob jetzt so ein Coaching ist, ob es Beratungen sind, ja. Ja, dass das immer nachhaltig funktioniert und nicht, naja, wir gehen jetzt mal einen Monat, bekommen wir ein Coaching und danach machen wir es genauso wie vorher. Ja, das ist ja, das tut ja auch irgendwo in der Seele weh, in der Beraterseele auch irgendwo weh und sagen, Mensch, das haben wir doch alles erarbeitet und jetzt wird es nicht umgesetzt. Es wird nicht angenommen irgendwo. Auch das Annehmen, glaube ich, ist genau der richtige Punkt auch, Jonna, wo man sagen kann, ich nehme das an. Und wenn jetzt jemand diesen Podcast gehört hat, unsere Ausführung gehört hat, Johanna, drei Tipps für Entscheidungsmuffel und Skeptiker, die wir jetzt vielleicht doch ein bisschen bewegt haben und sagen, ja, jetzt nehme ich den ersten Schritt.
Ja.
Und ich habe gehört, das möchte ich auch noch erwähnen, es gibt einen Entscheidungskongress von dir.
Ja.
Das wäre natürlich cool, wenn wir sagen, ja, ich entscheide dich und dann gucke ich mir das mal an, wieso die Entscheidungen überhaupt ablaufen, was denn da so die Hintergrundmusik im Endeffekt ist, das Hinterrauschen, ja, das Rauschen dabei wahrzunehmen und dann doch mehr Entscheidungen zu treffen. Das möchte ich erstmal darauf hinweisen, vielleicht erzählst du noch ein bisschen dazu, zu dem Kongress.
Ja, also sehr gerne und da darf sich auch wirklich jeder, vor allen Dingen die, die sagen, ich halt nichts von Entscheidungen, ich lasse mir alle Möglichkeiten offen, weil die treffen wirklich coole Leute von Volkswagen, von Bosch, von Swarovski, von Hermes und so weiter, die konnten wir nämlich alle für unser Buch gewinnen und die zeigen mal, wie entschieden wird, ja, also Entscheidung like a Bosch zum Beispiel, sagt Head of Transformation bei Bosch und hält einen Vortrag, Julian Backhaus kommt und, also wirklich tolle Leute und wir können mit denen arbeiten, also die halten so ganz kurze Impulse und dann wird mit denen auch gearbeitet. Wir machen sogar einen Workshop mit zwei Schauspielerinnen, ja, wie sich Entscheidungen wirklich anfühlen. Also das ist nicht so ein Speaker-Day, sondern ein Entscheidertag. Ja.
Ja.
Richtig, richtig cool. Wir machen da auch ganz viele Gimmicks noch, so in der Küche. Also es wird auch wirklich aktiv entschieden, wirst sehen. Ja, also es macht unheimlich tollen Spaß. Es wird auch emotional entschieden, es wird spirituell entschieden. Also du darfst dich so richtig in die verschiedenen Facetten des Entscheidens
anfühlen.
Toll, 19. 20. Mai, komm nach Frankfurt. Es wird wirklich toll. Auf meiner Webseite findest du alle Informationen. Also insofern, es kann nur von Nutzen sein, wenn du danach sagst, mit Entscheiden habe ich nichts am Hut, dann weißt du wenigstens, wogegen du dich entscheidest. Ja, genau. Du wolltest drei Hacks.
Ja, genau. Ja, das wäre toll.
Ja, also mein erster Hack ist wirklich, und daran, du wirst mir recht geben, daran mangelt es immer. Was ist dein Ziel? Ja, wir machen immer so, ja, bis 2025 unter der Bedingung, aber es darf nichts kosten und Gedöns. Falsch. Mhm. Ich will. Das ist unser Ziel. Und bitte, die ganze Organisation möchte ich nachts um 2 im Schlaf wecken können und wissen, was ist euer Ziel. Und dann sollen unisono müssen alle das sprechen. Also das ist das Erste. Was ist dein Ziel? Das Zweite ist Worst-Case-Szenario. Was ist, wenn wir dieses Ziel nicht erreichen? Ich rede nochmal vom Rettungssanitäter. Stirbt der Patient oder lebt der Patient? Ja, also was ist, wenn wir Kunden verlieren? Was ist, wenn China ausfällt? Was ist mit Rest of World? Was ist, wenn wir den Kandidaten nicht kriegen? Was ist, wenn wir jetzt keine IT-Head-Stelle bilden? Und so weiter und so weiter. Was passiert schlimmstenfalls? Schlimmstenfalls, wenn wir es zu Ende denken, die meisten Firmen gehen den Bach runter.
Mhm.
Ja, das können wir uns in Deutschland nicht leisten.
Mhm.
Ja, das viel zu viel Steuern, viel zu viel Rentenbelastung, viel zu viel Abwicklung.
Ja.
Das können wir uns nicht leisten. Wir gehen bankrott. Ja,
ja.
Und das Dritte ist, entscheide schneller. Du brauchst im Grunde, wenn du auf deine Intuition hörst, nur ein Drittel der Entscheidungszeit. Und du kannst ja keine Fehler machen. Du kannst eine Entscheidung korrigieren, aber es gibt keine falschen Entscheidungen. Das sind meine drei Hacks an der Stelle. Und ich würde mir wünschen wirklich, dass wir diese Entschlusskraft vor allen Dingen in die Unternehmen kriegen, vor allen Dingen in Mittelstand. Weil der macht 98% unseres Bruttoinlandsprodukts aus und wir brauchen die Entscheidung.
Genau, und das sind die Säulen der Wirtschaft, Säulen für unser soziales Leben. Und
ja.
Das ist ganz wichtig für unser Vorankommen, für unser Leben.
Ja,
in den nächsten 10, 20 Jahren auf jeden Fall, dass jetzt neue Pfeiler im Endeffekt gesetzt werden und dass das dann entsprechend auch vorbereitet wird, gesät wird und dann die Früchte werden dann auch irgendwann kommen. Ja, die werden geerntet werden können. Ja, das sehe ich genauso.
Ja.
Das waren tolle Hacks. Ja, muss ich sagen, die werden wir rausrufen in die Welt mit unserem Podcast. Ja, liebe Johanna. Herzlichen Dank dafür. Die Mitternachtsformel fiel mir dazu ein. Das war nämlich, wenn man nachts um 2 Uhr einen Mitarbeiter weckt, dann sagt er nämlich das, was eben gepredigt wurde, was festgelegt wurde. Das fiel mir gerade noch dazu ein. Herzlichen Dank, liebe Johanna. Du bekommst natürlich etwas von uns. Und zwar ist das der Hidden Candidates Kaffeebecher. Und da drauf steht, du bist wertvoll. Ja, und den schicken wir dir rüber. Ja, und da kannst du gerne deinen Kaffee in Zukunft trinken.
Ah, lass uns zusammen, wo auch immer, dann diesen Kaffee gemeinsam trinken, ja.
Gerne.
Den beiden hilft, also du triffst die Entscheidung, wo auf diesem Planeten.
Ja.
Ich trinke sehr, sehr gerne Kaffee, schwarz, nur schwarz macht schön, ja.
Ja.
Und ich bedanke mich sehr, dass ich bei dir in diesem tollen Podcast zu Gast sein durfte. Herzlichen Dank dafür, lieber André.
Herzlichen Dank für deinen Besuch. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in Ihrem Netzwerk. Und erzählen es Ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com.